Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Heute mit Dominik Schottner.
Hey, schön, dass ihr dabei seid.
Ich gucke mal, dass ich ganz viel Wasser trinke. Das hilft mir irgendwie bei Aufregung voll gut. Ich hab da auch immer was zu tun, weil ich die ganze Zeit auf Toilette gehen muss.
Das ist Ines, Sängerin der Dresdner Band Aetna. Die bringt dieser Tage ihr Debütalbum raus. Die sind also mordsmäßig aufgeregt. Und wie bleibt man da cool bei so einem Ereignis? Und wie ist das überhaupt, wenn auf der Bühne vielleicht auch mal die Technik versagt? Das werden uns Ines und ihr Bandpartner Demian ausführlich in diesem Ab 21 Podcast erzählen. Und auch mit dabei ist jetzt Leon Winscheid. Der ist Psychologe und vor allem auch 11. Gewinner der Million bei Wer wird Millionär? Der weiß also theoretisch und auch praktisch, wie man cool bleibt im entscheidenden Moment. Hi Leon.
Hi, na?
Die Millionenfrage bei dir damals war, aus insgesamt wie vielen Steinchen besteht der von Ernő Rubik erfundene Zauberwürfel? Und das hier ist die Antwort.
Ich muss Ihnen hier sagen, es sind 26!
Unfassbar.
Unfassbar. Wir müssen kurz erklären, was man jetzt nicht gesehen hat in dem Ton natürlich, ist, dass du aufspringst, die Arme in den Himmel reckst und schreist. Ist da was abgefallen bei dir in dem Moment?
Da ist alles abgefallen. Also ich und die Szene war besonders in meinem Kopf hängen geblieben. Hab dann vor allem den Jauch in den Kniekehlen gepackt und hochgewuchtet, was eine absolut schlechte Idee ist, weil der ist deutlich dicker, als am Fernsehen aussieht. Und in dem Moment geht in deinem Kopf wirklich alles vor sich. Alles. Also ich habe nachher gedacht, war das eigentlich das Schöne, dass ich in dem Moment gewonnen habe? Nein, weil du realisierst es gar nicht. Das Schöne war vor allem, dass ich fertig war.
Ja, also du warst schon unter Anspannung die ganze Zeit.
Massiv.
Ja.
Komplett.
Hast du geschwitzt?
Ich bin eigentlich ein starker Schwitzer, aber weil ich das wusste, hatte ich so eine Sweaterjacke übergezogen.
Ich hatte nämlich auch diese Sorge und auch, aber dann war das da so runtergekühlt da drin, dass selbst das Schwitzen irgendwie schwer fiel, ehrlich gesagt.
Ich kam gegen diese arktischen Temperaturen trotzdem noch irgendwie an. Also das ist so eine Stresssituation in dem Moment. Bei mir liefen alle Pumpen auf Vollgas und da ja lief auch der Schweiß dann irgendwann. Nicht in Strömen, aber doch.
Ein bisschen. Hat er dich geneckt, der Günther Jauch?
Das ist ja sein Job, deswegen ja klar. Aber wir haben uns trotzdem sehr, sehr gut verstanden, würde ich sagen. Und ich bin auch der Überzeugung, das ist jetzt so ein bisschen Verschwörungstheorie, wenn das nicht der Fall ist, dann schaffst du das nicht. Also wenn er dich so gar nicht mag, ich glaube, dann löst er in dir nochmal mehr Verunsicherung aus und dann lässt er dich nicht weit kommen, sage ich jetzt einfach mal.
Bei mir hat er direkt am Anfang gesagt, dass ich Wissensredakteur sei. Ich habe damals auch schon für Deutschlandfunk Nova gearbeitet. Da hatte ich natürlich meinen Stempel weg. Ich musste alles wissen und bin dann rausgeflogen. Aber
verdammt.
War auch in Ordnung. Du hast damals gerade an deiner Doktorarbeit gesessen und hattest einigermaßen viel Zeit, je nachdem, wie viel Zeit die Doktorarbeit so in Anspruch nimmt. Wie hast du dich vorbereitet auf die Sendung?
Ich habe gerade einen Slot gehabt, wo ich warten musste, bis diese Studien, die wir bearbeitet haben, zurückkommen von den Journals, wissenschaftlichen Zeitschriften, wo man die einreicht, und hatte deswegen 3 Monate wirklich Zeit, einfach komplett Freizeit, und habe dann 7 Tage die Woche mir so ein jeweils 10-stündiges Lernprogramm überlegt. Das habe ich dann auch komplett durchgezogen, weil ich auch sehr viel Spaß daran hatte, muss ich sagen. Ich war kein Wissensredakteur und so mit 26 damals auch schon interessiert, aber nicht besonders allgemein gebildet, und habe dann wirklich in diesen 3 Wochen viel, viel nachgeholt. Also es war am Ende so, dass ich sagen würde, bei 2,5 Fragen hat mir die Vorbereitung geholfen.
Aber diese Situation da vor Ort mit dem Publikum, mit Günther Jauch, hast du das irgendwie trainiert? Also hast du dich mal jemand anderes gegenübergesetzt? Weil nur das Wissen reicht ja nicht. Man muss ja auch in so eine Situation irgendwie reinkommen, ne?
Also der Psychologe weiß natürlich, dass Psychotherapie unglaublich gut wirken kann. Deswegen mein dringender Appell auch mal an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Wenn jemand psychische Probleme hat, bitte Profis aufsuchen, die helfen. Und das lernt man auch im Psychologiestudium. Deswegen hat mich das Studium auch so sehr gereizt, weil man im Prinzip dort verstehen lernt, wie man seinen Kopf in den Griff bekommt. Und aus der Angsttherapie wissen wir, dass eine Technik, die sogenannte Konfrontation, extrem erfolgreich ist. Stellen wir uns mal jemanden vor mit einer Spinnenphobie, der muss massiert sich den Dingen aussetzen, die ihm Angst machen. Mhm. In dem Fall Spinnen. Man könnte jetzt anfangen mit so einem kleinen behaarten Beinchen und erstmal das Ganze auf einem Foto, aber ideal wäre sogar, wie die Forschung mittlerweile zeigt, wenn man mit dem schlimmsten Angstauslöser anfängt. Also tatsächlich die Vogelspinne auf die Hand. Natürlich nicht alleine, sondern in so einer therapeutischen Begleitung. Das Hirn lernt dann, sich an diese Angst zu gewöhnen und stellt fest, Moment mal, ich falle ja gar nicht in Ohnmacht, ich sterbe nicht. Und jetzt etwas übertragen auf die Praxis für uns alle, die wir vielleicht keine Angststörung haben, das große Glück haben, nicht an der Stelle psychisch krank zu sein, kann man da trotzdem was draus ableiten und was draus lernen. Und das habe ich auf die Show umgemünzt und gesagt, ey, wenn ich da sitze, da werde ich tierisch aufgeregt sein, ich werde Angst haben. Mein Hirn dreht durch bei der Vorstellung, dass da Millionen Leute zugucken. Und so habe ich die WG zusammengetrommelt und so einen Halbkreis aus Stühlen gebaut und mich in die Mitte gesetzt auf so einen typischen Wer wird Millionär-Stuhl mit so zwei Armlehnen und das Ganze dann in Unterhose und dann mir Fragen stellen lassen zu der, also so klassische Wissensfragen wie in der Sendung. Mhm. Und die Idee war, gewöhn dich schon mal an dieses peinliche Moment, wenn dann plötzlich alle Augen auf dich gerichtet sind und jetzt so in so einer Unterhose vor so einer Gruppe von Leuten zu sitzen, die angezogen ist und dann auch noch dein Wissen bzw. Nichtwissen zu offenbaren, das ist unangenehm. Und als ich beim Jauch saß, bilde ich mir bis heute ein, beruhigt gewesen zu sein, als ich merkte, ich habe zumindest eine Hose an. Und so, das klingt jetzt witzig, aber ja, tatsächlich, ne, diese Ideen aus der Psychotherapie auf die Praxis anzuwenden, da ist doch oft viel mehr drin, als man so als Laie, glaube ich, erstmal annehmen würde.
Aber für mich hört sich das vor allem an, als ob du das wirklich wolltest. Also ich meine, 3-monatiger Vorbereitungsmarathon ist ja auch, hat nicht jeder die Zeit dafür und auch nicht jeder die Muße. Ist ja am Ende für viele dann vielleicht doch nur in Anführungsstrichen ein Spiel. Wie hast du es am Ende dann geschafft, diese hohen Erwartungen, die du ja auch an dich selber damit irgendwie gesteckt hast, dann zu erfüllen und so cool zu bleiben, zumindest ausreichend cool, um bis zur Million durchzukommen?
Also erstmal bin ich überhaupt nicht mit der Erwartung da reingegangen, die Million zu gewinnen. Ich glaube, das wäre vermessen, wer das macht. Der kann, glaube ich, nur scheitern, weil da gehört einfach so viel Glück dazu, dass das Quatsch wäre. Ich hatte Spaß daran und ich habe eine Muße und eine Leidenschaft dafür entwickelt, das überhaupt zu tun. Ja, und das hilft natürlich kolossal. Und vor allem vor Ort habe ich dann irgendwann, als ich merkte, ach ja, die ersten paar Fragen habe ich jetzt überstanden und es ist nicht ganz peinlich geworden. Das ist ja, glaube ich, die größte Sorge, dass man bei den Fragen unter 1000 Euro rausfliegt. Dann habe ich so dieses Flow-Gefühl zugelassen. Der Flow ist im Prinzip eine Art Tunnel, wieder ein psychologisches Phänomen, wo man die Welt um sich herum eigentlich vergisst und voll in der Tätigkeit, die man gerade angeht, versinkt. Das kann man sich so vorstellen wie ein Tango-tanzendes Paar, das einfach nur noch die Musik hört, wie ein Bergsteigerteam, das irgendwas durchzieht. Oder auch wenn man selbst mal einen Text schreibt und plötzlich merkt, man kommt in so einen Sog rein, so einen Sog aus Energie. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass dieses Gefühl sich so andeutete und habe gedacht, das versuche ich jetzt mitzunehmen. Das versuche ich wie so eine Welle zu reiten und dann auch wirklich mich durch nichts mehr drumherum und dieses ganze wahnsinnige Showbrimborium mit den Kameras, mit den Scheinwerfern, mit dem Publikum ablenken zu lassen, sondern echt in so einen Tunnel reinzugehen, in dem am Ende nur noch Jauch und ich saßen.
Mhm. Du hast am Ende dann die Millionen gewonnen. Wie war das danach? Also wir haben schon gehört, du hast geschrien, es ist viel von dir abgefallen, aber wie, für alle, die da noch nicht waren, erklär mal, wie das ist, wie es dann weitergeht, wie die Kohle zu dir kommt und das Ganze, die ganze Abwicklung davon.
Du musst dir vorstellen, dass du ja von zu Hause aus denkst, okay, der krasse Moment ist, wenn dieser Glamettaregen runterkommt und du weißt, jetzt hast du 1 Million gewonnen, aber das checkst du gar nicht. Und die Situation ist auch sehr schnell vorbei, da arbeiten ungefähr 100 Leute, würde ich schätzen, an dieser Produktion. Das heißt, die sind daran interessiert, dass das schnell dann auch alles abgewickelt wird, sonst geht so viel Gehalt flöten, mhm, ne? Weil die ganzen Leute beschäftigt werden. Also kriegst du sehr schnell zwei so Abschminktücher ins Gesicht geklatscht. Die karren den Jauch raus und dann stehst du ratzfatz auf dem Parkplatz mit der Idee, du bist jetzt Millionär, aber hast die Kohle nicht, weil RTL hat das Geld ja nicht bar da liegen. Und so wurde ich dann nach Hause geschickt und es hieß, das dauert Wochen und Monate, bis wir überweisen. Dann war ich so ein bisschen wie in Trance, weil ich wusste ja nicht, was macht so ein Millionär den ganzen Tag, und saß bei uns in der WG und erinnere mich noch genau, dass ich dann irgendwann durch mein Online-Banking scrollte und dachte, das muss ja ordentlich sortiert sein, wenn der Banker dann demnächst drauf guckt. Und dann scrollte ich weiter runter und plötzlich steht da RTL GmbH 1.000.000. 0,00 Euro in schwarz, anders als der ganze Rest drumherum, der rot war. Und dann habe ich sofort meine Mutter angerufen und war komplett aus dem Häuschen. Als ich gesagt habe, Mutter, das Geld ist da, da war die mindestens so aufgeregt wie ich und meinte, Junge, wo ist die Kohle? Und ich sage, auf dem Girokonto, keine Angst. Dann meinte sie, ja, dann verliere die Karte nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, da war so der erste Moment, wo man es realisiert. Mhm. Und ich weiß nicht genau, ob ich es bis heute wirklich voll begriffen habe, aber als Mutter sagte, Junge, pass auf die Girokarte auf, da war klar, du hast jetzt 1 Million auf dem Konto. Das ist natürlich ein krasses Gefühl.
Wie lange hat die da gehalten auf dem Konto?
Ganz kurz. Also ich habe dann ein Schiff gekauft, eine Firma gegründet, ein Eventschiff, das hatte ich Jauch ja auch schon versprochen, nach ihm getauft, MS Günther. Und ein Haus gekauft, wo dann unsere WG jetzt drin wohnt und am Anfang unsere Firma rein sollte. Und so war das ganz schnell weg vom Konto. Glaube ich auch der gesündeste Weg, weil ich jetzt vielleicht vielleicht auch so nicht der Typ, der sich einen Rolex und einen Tiger und einen Porsche kaufen müsste, aber so war auch die Versuchung nie da.
Dass unser Hirn in solchen Situationen im Ausnahmezustand ist, wie du es ja auch selber schon gesagt hast, was hat das für eine Funktion?
Also es gibt ja oft diese kritische Sicht auf das Thema Stress. Wenn man an Stress denkt, dann denken die meisten Leute an Überforderung, an Burnout, an Momente, wo man merkt, es bricht alles über einem zusammen, man wird mit dem Tag nicht fertig. Das ist aber nur die eine Seite von Stress und das tritt auch meist erst dann ein, dieses Gefühl, wenn der Stress chronisch wird. In dem Moment, und das wirst du ja kennen, wenn du da auf dem Stuhl schon mal gesessen hast und merkst, jetzt fährt alles in dir hoch, ist das nichts anderes als purer Stress. Und dieser Stress wirkt auf uns als Gesamtorganismus wie eine Peitsche. Das kannst du dir so vorstellen, wie so ein Krieger, der früher in die Schlacht zog. Da war wichtig, dass dessen Immunsystem im Prinzip darauf vorbereitet wird, dass der sich gleich vielleicht eine Wunde zuzieht und es jetzt eben nicht mehr um Verdauung geht, sondern wirklich das Blut und die gesamte Energie dafür zur Verfügung zu stellen, dass du funktionierst, dass du maximale Energie abrufen kannst. Und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, dass man sich immer klar macht, Stressreaktionen vor Prüfungen, Stressreaktionen in Momenten, wo man massiv gefordert wird, wie in so einer Fernsehshow, das ist eine ganz natürliche Reaktion und wenn man sich das vielleicht vor Augen rufen kann, wenn man ein Referat halten muss oder eine Rede oder wenn man weiß, jetzt geht es um alles in einem Bewerbungsgespräch, dann kann man lernen, diese Stresswelle im Prinzip zu surfen, also wie so eine Art Energiefluss, die wahrzunehmen und sich dann klarzumachen, hey, das ist eigentlich gerade was Gutes, was hier passiert und vor allem was Natürliches. Das darf mich nicht übermannen, das darf nicht über mir zusammenbrechen, aber das kann mich extrem weit nach vorne treiben.
Aber genauso wie beim Surfen ist ja das Wichtigste, überhaupt erstmal auf das Brett draufzukommen. Wie macht man das denn? Eben nicht nur auf die schwitzenden Hände zu starren und zu denken, scheiße, 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 ich schaffe das nicht oder ich kriege den Job nicht oder ich bestehe die Prüfung nicht, sondern zu sagen, ach cool, ich habe Stress und da gehe ich jetzt mit dem Flow eben mit. Wie macht man das?
Nochmal die Idee, unser Hirn ist ein unglaublich anpassungsfähiges Organ. Wenn du dir so eine Art Urwald vorstellst, dann bist du in der Lage, indem du Wege in diesem Urwald immer wieder gehst, dort Trampelpfade anzulegen. Und das gilt auch für bestimmte Funktionsweisen. Also wenn du jetzt 25 Mal hintereinander eine Rede auf einer Bühne halten musstest, dann wirst du beim 26. Mal anders dort auftreten als beim ersten Mal. Da ist ein Trampelpfad in deinem Kopf entstanden. Und das gilt auch für solche Situationen wie eben Prüfungen, Fernsehshows. Ich habe es ja in der WG geübt, aber mein Professor sagte damals, wenn ihr mal eine Prüfung habt, dann versucht euch vorher schon so nah wie möglich an die Prüfungssituation heranzubewegen. Also zum Beispiel lernt doch vielleicht hier im Vorlesungssaal, der ist ja quasi die meiste Zeit leer, hier wirst du später auch die Prüfung schreiben. Das heißt, schon mal an diese Umgebung gewöhnt sein, vielleicht nicht zu Hause lernen, wo man sich mit Musik ablenkt, wo alles nicht so aussieht wie das, was dann später in diesem kahlen Prüfungsraum auf einen wartet, ist mal ein Ansatz. Ein anderer Ansatz wäre tatsächlich zu sagen, hey, wenn ich weiß, dass mich etwas besonders stresst, besonders in Angst versetzt, dass ich tatsächlich versuche, diese Situation irgendwie nachzustellen. Bei mir war das dann die WG und die Unterhose, bei anderen könnte das sowas sein wie, ich spreche erstmal vor dem Spiegel vor. Oder ich spreche es auch einfach mal in eine Sprachnachricht, die ich dann vielleicht nicht abschicke, aber mir zumindest selber so lange anhöre, das ist ja auch schon nicht ganz schön, sich selbst zu hören, bis ich das Gefühl habe, okay, es ist nicht mehr so, dass die Angst genauso groß bleibt wie am Anfang. Und für Prüfung vielleicht noch ein Tipp, wenn ich merke, es bahnt sich so ein Blackout an, dann hier kurz die gemeine Absolution vom Psychologen für alle Eltern, die dann sauer werden, wenn die Kinder mit schlechten Noten nach Hause kommen. Blackout gibt es nicht. Es gibt durchaus, dass du in einem kurzen Moment sagst, ich komme gerade an der Aufgabe nicht weiter oder ich komme nicht klar, aber Blackout ist am Ende immer eine Ausrede. Wenn es wirklich hart auf hart kommt, geh kurz raus, man darf ja eigentlich immer auf Toilette, komm wieder zurück, atme dreimal durch und dann versuch dich an der nächsten Aufgabe oder mache weiter. Aber sobald du dich da reinsteigerst, ne, und selber im Kopf so die Vorstellung hast, ja, es gibt ja den Blackout, in dem man alles vergisst, ich weiß nicht mehr, wie meine Mutter heißt, das stimmt nicht. Und deswegen glaube ich, ist da ganz wichtig, auch was man für eine Sichtweise auf die Situation hat.
Cool bleiben lernen vom Profi. Leon Winscheid war das. Der hat mal vor 5 Jahren 1 Million bei Wer wird Millionär gewonnen und ist auch noch Psychologe, weiß also tatsächlich, wovon er spricht. Vielen Dank, Leon.
Ja, ich danke dir. Bis dahin.
Deutschlandfunk Nova.
Cool bleiben, unser Thema in dieser Ab 21. Und cool ist ja eines von diesen Adjektiven, die so ein bisschen schreibfaule Kulturjournalisten immer bei Elektromucke einfällt. Cool, kühl, distanziert oder die schreiben auch gerne mal unnahbar. Ich vermute mal, weil die assoziieren mit dieser Musik nichts Handgemachtes, sondern eben was mit Computer und dann sieht es auch immer so ein bisschen statisch aus, wie diese Bands dann live performen. Da kann einem schon mal das als erstes Wort irgendwie cool einfallen. Das Ganze trifft bei Edna aus Dresden jetzt nicht so ganz zu. Edna ist nicht nur eine der Bands der Stunde aus Deutschland, sondern auch eine, die die Handarbeit pflegt und eine, die Wärme auf der Bühne irgendwie versprüht, wie mir Ines und Demian verraten haben. Sie bringen am Valentinstag ihr Debütalbum Made by Desire raus und sind deswegen schon entsprechend nicht super cool drauf gerade.
Ich würde sagen, wir sind schon aufgeregt.
Ja, schon. Es ist ja unser erstes Album. Ne?
Ja, es ist also wie so ein Kind. Also wenn die ersten EPs waren dann vielleicht Haustiere. Erste Hund, zweite Katze und jetzt würde quasi ein eigenes Kind kommen oder so. So fühlt sich das an, ohne zu wissen, wie es ist, ein eigenes Kind zu bekommen. Aber so stelle ich mir das vor.
Also ich hatte Haustiere und Kinder, es ist schon ein kleiner Unterschied.
Zwischen den beiden. Aber wie ist es mit dem Album? Hast du ein Album gemacht?
Ich habe ein Buch habe ich mal geschrieben. Ja, das ist ähnlich.
Das ist auch krass, oder? Wie lange hast du da dran gesessen? Bis es raus? Also wann hast du die erste Seite geschrieben und wann kam es raus?
Na, schon so 9 Monate.
Stimmt, länger, oder?
Ja, so ein Jahr.
Ja,
okay. So ein Jahr.
Ja, das ist vergleichbar.
Aber ich meine, ihr tragt ja die Musik schon eine ganze Weile mit euch. Jetzt kommt es raus, ist das nicht nur ein Akt so oder ist das notwendiger Endpunkt oder ist das irgendwie, was ist das? Oh, jetzt kommt der Kaffee, auf den wir schon die ganze Zeit gewartet haben.
Notwendiger Endpunkt? Sehr naja, fertig. Es gibt ja diese Deadline halt, ne? Also wann das Album fertig gemastert werden muss, sodass es dann fertig. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Oh, geil.
Wow, Leute, das ist ein Service hier. Jetzt nicht den Faden verlieren.
Genau.
Naja, also wie war die Frage?
Deadline, ich glaube, ich habe es noch.
Also die Frage, ich komme nochmal rein. Ja. Also die Musik, ihr seid die ganze Zeit ja schon mit der Musik irgendwie schwanger gewesen, um im Bild zu bleiben. Und jetzt ist das Kind nicht schon längst auch schon da und jetzt müsst ihr es nur der Öffentlichkeit präsentieren.
Was ja, aber das nur. Das ist ja das Ding.
Mal.
Also die Aufregung die ganze Zeit ist ja von Vorfreude geprägt bei uns, weil wir uns so freuen, das endlich zeigen zu können und zu dürfen. Was wir ja in Konzerten manchmal als Momentaufnahme schon mit dem Publikum machen und dann kriegen wir auch eine direkte Reaktion. Aber dass du das auch als Gesamtwerk und als Bogen zeigen kannst, das ist nun wirklich jetzt erst der Fall und dass du auch merkst, die Leute, die haben das jetzt für sich. Also es ist auch nichts mehr dran zu drehen. Also ein Lied, was wir über einen Zeitraum von einem Jahr jetzt vorher schon live spielen, da können wir immer selber noch an den Stellschrauben drehen und es probieren, schneller, langsamer zu spielen oder einen Teil noch mehr auszudehnen oder so. Und jetzt ist es aber mit dem Album und mit dem Zeitpunkt, wo wir sagen, es gibt das Video, es gibt es im Radio läuft es oder wo auch immer diese Leute das irgendwie aufschnappen, das ist so, wie es bleibt. Und das ist schon.
Wie lange habt ihr das mit euch rumgetragen jetzt?
Also, wir hatten zwischen den Jahren 2018, 2019 haben wir lange darüber überlegt, sollen wir jetzt ein Album machen oder eine EP? Und ich dachte, komm, wir machen doch jetzt einfach mal ein Album. Und dann haben wir uns im Januar, wir wussten, okay, wir haben so 3-4 Lieder, die spielen wir schon live, die gibt es noch nicht auf CDs oder so. Und dann haben wir uns die erste Januarwoche in den Proberaum gesetzt, haben angefangen zu improvisieren, aufzunehmen. Und
haben auch ältere Skizzen ausgewertet, die genau. Wir rumfliegen
hatten. Ich gucke immer so in meinem iPhone irgendwie, was ich so eingesungen habe.
Und dann haben wir Moses angerufen.
Richtig, haben gesagt, hier,
das
wir
ist,
haben
unser Produzent Moses Schneider.
Den Leute, die jetzt nicht so dick drin sind im Musikproduktionsbusiness, der hat auch Tokotronic und An My Kantereit produziert,
genau.
Unter anderem.
Und hat eine ganz tolle Band mit Güsbert zu Kniphausen. Die heißt Husten.
Husten.
Sind wir auch große
Kennst
Fans.
Du die?
Ja, die spielen wir auch.
Ah, okay. Tier. Ja. Und mit dem haben wir uns dann mehrfach getroffen und haben ihm sowohl unsere Skizzen vorgespielt, als auch ihm im Proberaum Lieder vorgespielt oder Entwicklungsstände. Und dann sagt er so, ah ja, okay. Und dann sagt er, und das ist jetzt das, was ihr am schönsten findet. Und aber das hier, das da könnte man doch auch noch mehr ins Detail gehen. Und ja.
So ist und da schlottern einem nicht die Knie, wenn so jemand, der schon so relativ große Namen produziert hat, dann vor einem steht und dann die eigene Musik so
doch,
bewertet?
Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist immer aufregend. Also der ist ganz nahbar und immer an der Sache und an der Musik interessiert. Deswegen braucht man persönlich keine Angst zu haben, dass man irgendwie kritisiert wird oder so. Aber wenn du weißt, was der alles schon gemacht hat und auch wie die Sachen klingen. Jetzt kürzlich haben wir zum Beispiel den Song von dem Franka Potente-Film Lula Rent. Da hat er zum Beispiel einen Song mit aufgenommen, den Abspannsong haben wir da festgestellt. Und wenn du solche Sachen, das passieren dann halt ständig, dass du merkst irgendwie, mit wem der schon gearbeitet hat und wen der schon da hatte. Und das lässt er auch nie raushängen. Und das, habe ich manchmal das Gefühl, macht aber noch mehr Aura, die ganz beeindruckend ist.
Und er hat euch mit in Studios genommen, wo da muss niemand irgendwas raushängen lassen, sondern es sind einfach fettes Studios in Berlin, Hansa Studios.
Genau, also
wo, ja, sorry. Wo große Namen schon auch aufgenommen haben.
Ja, voll. Also der hat ja, ich weiß nicht, ob er seine, also so eine in seiner Ausbildungszeit oder so hat er da sehr viel gearbeitet und sehr lange und kennt dieses Studio halt auch total gut. Und wir sind ja alle große Fans von analogen Synthesizern, aber auch von analogen Aufnahmetechniken. Mhm. Und er kennt es einfach in- und auswendig und kennt die ganzen Halls, die da gibt, die es da gibt und die ganzen Delays und so. Und meinte so, komm, lass das doch mal, wenn jetzt so ein Album macht, dann lass doch mal da. Es gab aber auch noch ein paar andere Optionen, dachte mir so, nee, komm, ist doch geil.
Das hätte sie sehen müssen.
Sind wir nicht eine Woche irgendwo, wo es dann vielleicht günstiger ist, sondern nee, dann gehen wir halt einfach nur 4 Tage, aber dann halt eben da.
Dann gehen wir halt in die Studios, wo Nick Cave und David Bowie auch schon waren.
Richtig.
Also genau. Und dann quasi die Frage nochmal mit anderen Vorzeichen, macht das irgendwas mit einem?
Also ich habe dann auf jeden Fall ein bisschen mehr Schiss. Ich weiß nicht.
Und wie äußert sich diese mehr Schiss?
Man geht dann da rein und ist irgendwie noch aufgeregter, als wenn es einfach, also weil es halt dann diese Hallen sind. Aber es ist ja alles nur im Kopf. Also es ist ja, eigentlich ist es ja einfach ein tolles Studio.
Und wie legst du es ab?
Wie ich das ablege? Jetzt kommen wir zu dem Thema, ne? Ich bin da immer noch, ich muss immer noch gucken, wie ich immer cool bleiben kann, weil das für mich auf jeden Fall auch immer mal ein Thema ist. Aber also ich... Durch das Singen und so ist man ja mit dem Atmen sehr, also so sehr, sehr intim und sehr persönlich. Und da gucke ich immer, dass ich irgendwie tief durchatme. Ich gucke immer, dass ich ganz viel Wasser trinke. Mhm. Das hilft mir irgendwie bei Aufregung voll gut. Ich habe da auch immer was zu tun, weil ich die ganze Zeit auf Toilette gehen muss.
Und, wo sitzt du, im Flugzeug oder in der Bahn? Wo setzt du dich strategisch günstig auch irgendwo nah an der Toilette?
Nee, da habe ich aufgehört, weil der Geruch nervt mich echt voll. So, und
ja,
auch immer, dass dann
so nah rangehen.
Ja, genau, nee, aber das habe ich eine Zeit lang auch gemacht dann so, aber also, naja. Meistens, Füße wenn vertreten. Ich aufgeregt bin, fahre ich nicht Zug, sondern da sind wir mit dem Bus unterwegs, weil wir da unsere ganzen Instrumente dabei haben. Da bin ich dann aufgeregt. Und jetzt sind wir mit dem Auto hergefahren und also jetzt gerade bin ich nicht aufgeregt, sondern freue mich sehr. Und so, du hast aber gefragt, was ich mache mit so Hallen und wenn wir dann da in dem Studio sind. Wir haben uns dann relativ schnell daran gewöhnt, aber der erste Tag war krass. Mhm. Also da läuft man so rum und es ist halt einfach so geil, weil das einfach so alt ist.
Und jeder Wasserhahn und jede Türklinke, an die du greifst, weißt du, die Gefahr ist, dass David Bowie auch an der Hand gehabt hat. Das macht schon was.
So. Ja. Hat da irgendjemand noch rumgehangen, der so eine vergleichbare Aura hat wie David Bowie? In der Zeit, als ihr da wart?
Ja, Frank Zander, da waren so Bilder.
Ach so.
So Bilder, wo Selbstporträts von Frank Zander. Also ist vielleicht nicht die vergleichbare Aura, aber schon sehr beeindruckend. Und dann gibt es auch einige weitere Produzenten und so Mastering-Experten, also wo man auch eigentlich vor goldenen Schallplatten und Grammys kaum denen die Hand geben kann.
Daneben, ne? Ja.
Genau, also aber die haben wir nicht so gut kennengelernt, mit denen hatten wir jetzt auch nicht so viel Zeit. Also insofern ist, glaube ich, schon Moses und David sind schon die krasseren Auras.
In der Ab 21 vor dieser haben wir gesprochen über, wenn Leute nicht zu 100% irgendwie eine Leidenschaft für etwas haben. Jetzt habe ich den Faden verloren.
100%?
Nee, warte, ich wollte eigentlich was mit... Ich habe den Faden verloren gerade.
Oh, den findest du schon wieder. Ines hat eine Atemübung.
Ja, ich gehe mir doch gerade.
Das wollte ich dich vorhin fragen, ob du da Apps benutzt auch tatsächlich. Ich habe neulich, saß ich neben einem Typ, der hat die ganze Zeit Breathe in, Breathe out Übungen gemacht.
Geil, wahrscheinlich Wim Hof, oder was?
Nee, ich habe den interviewt, aber das hat er dann eine Viertelstunde vor mir gemacht.
Ah, ja.
Also benutzt du sowas?
Nee, ich habe das einmal auf Tour. Da habe ich mir so eine App tatsächlich mal geholt und habe dann da vom Prince Charles irgendwie, ich habe auf euch gewartet, ihr kamt irgendwie mit dem Auto und dann habe ich okay, komm, jetzt habe ich auch noch geraucht und so, das hat überhaupt nichts gebracht leider, aber ich habe mir das voll eingebildet. Mhm. Sieht ja auch voll cool aus. Und dann habe ich mich da hingesetzt und habe dann so das mit dem Atmen gemacht, aber irgendwie, ich finde es nicht cool. Ich mache zwar Sport mit meinem Handy, das finde ich voll okay, aber dann so Entspannungssachen mit dem Handy, finde ich komisch.
Ich finde es großartig, ich weiß nicht, ob du das kennst, diese Sachen von diesem Wim Hof, ich glaube, der ist Superman. Niederländer. So ein Mann, der durch Atemtechnik es schafft, sich so warm zu halten, dass er im Eiswasser schwimmt oder auf dem Mount Everest in Unterhose Marathon läuft, so sinngemäß. Und der macht solche Sachen ausschließlich auch durch Atemtechniken. Und da habe ich mir einiges an Videos zu angeschaut. wo du auch ganz schnell das dazu bekommst, wie bekommst du dein Nervensystem und deine Aufregung total gut unter Kontrolle und wie fühlst du dich ohne Kaffee, so als hättest du 2-3 Espresso getrunken, aber das dann mit einer Länge über eine Stunde, also auch von der Dauer. Und das, finde ich, hilft bei Konzerten, die extrem aufregend sind oder bei Situationen, wo man nicht weiß, was auf einen zukommt, total gut. Sich auf ein anderes Level zu bringen.
Und der Kaffee jetzt macht nichts mit eurer Pumpe und eurer Aufregung, oder?
Nee, der macht eigentlich ein Gefühl von Gemütlichkeit. So Kaffeehaus.
Warum habe ich eigentlich keinen bekommen?
Früher Abend.
Das frage ich mich auch, vielleicht weil du heute schon 5 drin hast.
Nee, das Gegenteil ist zu wenig tatsächlich. Mir ist auch die Frage. Nee, danke, mir ist die Frage aber auch jetzt nicht mehr eingefallen. Aber dann gehe ich einfach direkt zur nächsten, weil ihr habt ja vorhin schon gesagt, dass die Leute nach Konzerten zu euch kommen und sagen, es war gar nicht so kühl, wie möglicherweise die sich das erwartet haben, sondern was hast du gesagt?
Gemütlich, persönlich.
Was möglicherweise auch daran liegt, dass ihr die Sounds mit der Hand macht, habe ich jetzt vorhin gesagt. Vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen erklären, was das heißt, so Sounds, von denen man denkt, sie kämen aus dem Computer, die mit der Hand zu machen.
Also wir haben ja natürlich schon diese, also ich meine, mein Synthesizer ist schon Computer, weil es ist kein analoger Synthesizer, das würde viel zu lange dauern, die Sounds dann immer live dann so zu machen und einzustellen. Und so haben wir quasi mehrere Minicomputer, aber wir haben jetzt keinen Laptop auf der Bühne stehen oder so, sondern alles, was wir machen, machen wir aus diesen Instrumenten, die wir da haben. Und Demian hat noch so eine kleine Maschine, wo er so Samples abfeuern kann. Wo
also
er vorher
Aufnahmen, die wir unterwegs gemacht haben oder wo ich
wo du mich aufgenommen hast
und zerhäckselt oder irgendwas mit der Stimme gemacht habe.
Und es dadurch, dass es halt, also wie vielleicht bei anderer elektronischer Musik das ist, die haben öfters so einen Klick auch mitspielen, damit auch alle zusammen zu so einem Sound und so spielen können. Das haben wir zum Beispiel nicht.
Den nutzt man ja auch, um die Maschinen zu synchronisieren. Also wenn du viele elektronische Maschinen hast, die sind dann wie so mit so einer Telefonleitung miteinander ja verbunden, oft über MIDI und eine sogenannte Clock. Und dadurch, dass wir nur zu zweit sind und wir uns auch gegenüber sitzen und uns immer sehen, haben wir uns entschieden, dass wir das eigentlich immer persönlich, also wie in vielen Rock- oder Folkbands vielleicht oder im Jazz auch, dass wir das immer in dem Moment abgleichen. Also wo sind wir tempomäßig, wo atmen wir etwas langsamer oder bauen irgendwie eine andere Dynamik ein, als jetzt ein Metronom uns erlauben würde.
Habt ihr Schiss, dass die Geräte auch mal nicht funktionieren?
Ja, das gerade passiert erlebt. Auch immer. Komm gerade aus Venedig, am Wochenende im Palazzo Grassi gespielt. Und da haben wir auf einem Leihgerät, also habe ich auf einem Leih-Sampler gespielt und irgendwie muss da ein Software-Update, also eigentlich das, was man immer versucht zu verhindern, dadurch, dass man keinen Rechner verwendet, ist jetzt einem solchen Musikinstrument quasi auch passiert, dass irgendwo die Elektronik einen Aussetzer hatte und mitten im Lied hat der sich entschieden, quasi die gleichen 3 Noten einfach ganz schnell immer weiter hintereinander zu wiederholen. Und das war zum Beispiel so eine aufregende Situation, weil das waren richtig viele Leute da, sowas wie 800 oder 1000 oder sowas.
Und die waren alle ganz euphorisch.
Und die hatten richtig Bock. Und dann macht auf einmal die Maschine so.
Was habt ihr gemacht?
Genau, so. Ich habe gedacht, Scheiße, wir haben doch jetzt diesen Teil und das ist sowieso immer so frickelig an diesem Ding. Wo ist jetzt die Abbiegung und
das
ist alles noch
so neu?
Das
ist schon so eine Sollbruchstelle im Song oder was?
Ja, also es ist auf jeden Fall ein Song, der, wo wir uns genau konzentrieren, weil wir so viele Sachen gleichzeitig auch machen. Und dann sehe ich auf jeden Fall Ines, wie sie mich anguckt mit großen Augen und weiter singt. Und ich
habe gedacht, okay, ich muss jetzt weitermachen. Und dann hast du so...
Und ich sehe das Gerät und sehe, dass das Gerät einfach total spinnt. Das heißt, ich weiß, ich muss es ausdrücken. Und aber währenddessen muss ich ja weiter spielen am Schlagzeug, damit Ines nicht alleine da irgendwie die Alleinunterhalterin ist. Und ich merke aber, das Gerät geht nicht aus. Also es bleibt einfach, wie sich auch so ein abgestürztes iPad oder so gehört, bleibt einfach an der gleichen Stelle stehen. Das heißt, ich musste den Stecker ziehen, während ich weiterspiele. Ines spielt auch einfach weiter.
Ich habe dann beobachtet, wir haben dann angefangen so zu improvisieren. Währenddessen habe ich mir angeguckt, wie Demian versucht, das Kabel wieder reinzustecken. Und ich dachte so, scheiße, okay, da sind 5 so Löcher und er ist die ganze Zeit an einem anderen. Dann kam Gott sei Dank, und ich musste ja weiter singen, ich kann einfach aufhören. Und du hast ja auch noch getrommelt dabei. Und dann kam der Stage-Techniker und hat dir geholfen. Und dann haben wir einfach irgendwann nochmal so zurück improvisiert in das Lied. Und das hat dann geklappt.
Und das nimmt einem vielleicht auch die Angst vor solchen Situationen. Mhm. Und das ist auch ein bisschen das, was vielleicht aus diesem ganzen Musikstudium und Improvisation heraus vielleicht was ist, was man mitnehmen konnte. Dass egal was während des Konzertes passiert und egal was geplant war, wir aus
Mach
der Situation was machen.
So, ja. Ja.
Guter Tipp, auch für alle, die nicht Jazzmusik studiert haben. Die Situation annehmen, statt sie zu verteufeln. Ines und Demian waren das von der Dresdner Band Aetna. Die bringen dieser Tage ihr Debütalbum raus und haben uns in diesem Ab 21 Podcast erzählt, wie sie mit der Aufregung um diese Veröffentlichung und auch mit der Aufregung in Konzerten umgehen. Am Mikro war für euch Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bleibt geschmeidig. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.